Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Ja, ich bin zu Gast in der Helios-Klinik in Duisburg im Williams-Beuren-Zentrum und mir gegenüber sitzt Frau Jutta Werbeck. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ein bisschen was erzähle aus unserem Alltag in der Klinik und von den Erfahrungen der Familie mit dem Williams-Beuren-Syndrom.
Können Sie sich mit einem Geräusch, was für Sie ganz typisch ist, vorstellen?
Mit einem Geräusch?
Ja.
Ich muss dazu sagen, ich bin Ergotherapeutin und der Beruf ist sehr vielseitig.
Okay.
Und ich könnte jetzt ein Geräusch vormachen, das mit einer handwerklichen Tätigkeit zu tun hat oder mit einer Vorbereitungsarbeit für Papier- und Stiftangelegenheiten oder ich würde mich unterhalten mit Familien. Also da ist es sehr schwierig, ein bestimmtes Geräusch zu nennen.
Aber haben Sie jetzt gerade eins in den Kopf, was Ihnen einfällt?
Ja, ich kann da sogar ein Beispiel bringen von einem kleinen Jungen mit dem Williams-Beuren-Syndrom. Und zwar haben wir hier bestimmte Möglichkeiten, die Kinder zu testen. Mhm. Je nach Alter, die sehr kleinen Kinder werden von uns Therapeutinnen untersucht nach einem bestimmten Testverfahren. Und die älteren Kinder gehen zum IQ-Test. Und dieser kleine Junge, der hatte von mir verschiedene Steckbretter und Formbretter bekommen. Und ich wollte dann aufräumen und hatte vergessen, dass er gerne alles in Kartons packt und dann ganz laut mit der Kiste schüttelt. Und dann habe ich die ihm natürlich auch nicht mehr wegnehmen können. Und das ja, war ein sehr typisches Geräusch, das ganze Getöse von dem Spiel- und Testmaterial in der Box.
Okay. Also Sie sind Ergotherapeutin und
Richtig.
Arbeiten hier als Ergotherapeutin.
Ganz genau. Ja, ich bin schon sehr lange in dem Beruf und war in verschiedenen Arbeitsbereichen. Und seit 20 Jahren habe ich mich für die Kinderheilkunde immer sehr interessiert und auch weiter qualifiziert und arbeite hier mit den Frühgeborenen auch in der Nachsorge, wenn es darum geht, die Kinder zu testen, wie weit die Entwicklung ist. Und daraus hat sich tatsächlich aus den Schwierigkeiten der Frühgeborenen bei der Nahrungsaufnahme mein Wunsch ergeben, dass ich mich gerade zu diesem Thema weiter qualifizieren möchte, weil das in meinem Berufsbild eigentlich nicht üblich ist. Ich hier aber einen ganz großen Erfahrungsschatz habe durch die Frühgeborenen, die teilweise ja auch sehr lange hier sind und fast immer Schwierigkeiten haben bei der Nahrungsaufnahme. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt, dass ich da jetzt auch sehr viel mit den Williams-Beuren-Familien beschäftige und berate und ja, und darum sind wir heute auch hier,
denke ich. Darum sind wir heute hier, genau. Ich habe für Sie ein kleines Zitat vorbereitet, das ist aus einem Interview, was ich zusammen mit einer Forschungsgruppe mal aufgenommen habe zum WBS in Resonanz. Diese Interviews haben wir mit Eltern geführt, waren so Kurzinterviews, in der sie beschreiben sollten, was in ihrem Alltagsleben dann gut läuft oder eben nicht so gut läuft, was so Schwierigkeiten sind. Und die sollten dann auch berichten, was gerade, also auch schon, wenn die ältere Kinder hatten, in den Anfangsjahren so schwierig war. Und ich lese Ihnen mal ein Zitat vor von einer Mutter, die über den Sohn berichtet. Also was ich ganz übel fand, waren die ersten Jahre. Wir sind im Krückstock gelaufen, emotional völlig am Ende. Das war ganz, ganz schlimm, die erste Zeit. Also hat er geschrien wie am Spieß. Die kam überhaupt nicht zur Ruhe. Er hatte Schluckprobleme, also habe ich ihn angelegt zum Milchtrinken an die Brust. Ein Schluck, geschrien wie am Spieß. Er konnte offensichtlich nicht schlucken. Aber ich habe davon noch nie etwas gehört gehabt und wusste nichts damit anzufangen. Ist das möglicherweise eine typische Geschichte oder eine Schilderung, die Sie von Familien bekommen oder insbesondere von Müttern?
Ja, es ist so. Man könnte ganz allgemein sagen, wir haben Kinder, die sehr, sehr massive Schwierigkeiten haben, gerade in den ersten Lebensjahren mit der Nahrungsaufnahme. Das wäre jetzt ein sehr drastisches oder ein sehr, sehr ausgeprägtes Beispiel dafür, für diese Schwierigkeiten. Dann gibt es auch tatsächlich eine größere Gruppe von Kindern, die ganz gut die Speisen zu sich nehmen können und auch gar nicht so ausgeprägt wählerisch sind. Und dann haben wir auch noch eine kleinere Gruppe von Patienten mit dem WBS, die im Jugendalter oder auch als Erwachsener eher dazu neigen, das Essen wirklich in sich hineinzustopfen. Das hören wir dann später auch sehr oft von den Eltern, dass die sagen, das Kind kann nur noch stopfen, mag nicht kauen und schlingt alles hinunter. wenn wir hier die Familien haben, dann frage ich auch sehr gerne nach der frühen Zeit der Entwicklung, weil wir ja nicht immer nur Kleinkinder hier haben. Und wir bekommen es wirklich sehr, sehr oft berichtet. Und das, was Sie gerade geschildert haben, das betrifft auch sehr unterschiedliche Entwicklungsbereiche. Man kann ja die Entwicklung der Nahrungsaufnahme nicht von der allgemeinen Entwicklung des Kindes trennen. Das heißt, die geistige Entwicklung ist auch von Bedeutung. Auch die Entwicklung, wie kann Wahrnehmung verarbeitet werden? Wie können Geräusche verarbeitet werden? Was löst Stress aus? Und wir erfahren ja von den Eltern sehr, sehr, sehr oft, dass die Geräuschempfindlichkeit auch eine ganz besondere Komponente ist oder dass ein Kind schnell reizüberflutet ist, dass dieses Schreien zum Beispiel viele Ursachen haben kann. Dass es nicht nur der Hunger ist, sondern vielleicht auch Geräusche, Unruhe, vielleicht Abweichungen vom normalen Tagesablauf. Da kann es sehr, sehr, sehr viele Gründe geben.
Wahrscheinlich ist ja schon der Begriff Schluckstörung missverständlich oder benannt wurde wie...
Es ist natürlich der erste Eindruck der Eltern. Das Kind hat Hunger, es möchte essen. Ich versuche alles, es dem Kind möglich zu machen, aber es mag nicht trinken. Und es ist halt eine Störung und die scheint mit dem Schlucken zusammenzuhängen. Aber auch das kann viele verschiedene Ursachen haben. Und die Erfahrung hier in der regelmäßigen Arbeit, die zeigt, dass diese Kinder eigentlich nicht mit dem eigentlichen Vorgang des Schluckens das Problem haben, sondern mit der sehr groß ausgeprägten Sensibilität im Mundraum, kombiniert mit der Schwierigkeit, die Nahrung im Mund auch zu verarbeiten, weil die Zunge oft noch sehr ungeschickt ist. Dann natürlich die Körperhaltung ist auch sehr wichtig. Ob ein Kind die Rückenmuskulatur ausreichend ausgebildet hat, um gut sitzen zu können. Und da kommen viele Dinge zusammen. Deshalb sind wir immer vorsichtig mit dem Begriff Schluckstörung, sondern wir sagen lieber, es sind Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme. Weil auch wenn die große Überschrift ist Williams-Beuren, gibt es doch sehr viele individuelle Unterschiede. Und das möchten wir auch immer sehr gerne beachten.
Jetzt hatten Sie am Anfang gesagt, Hypersensibilität im Mund.
Genau.
Was bedeutet das? Kann man sich darunter vorstellen?
Kleinkinder haben generell also auch unabhängig vom Williams-Beuren, dass der Mundbereich natürlich besonders sensibel ist. Das weiß man schon, ein Säugling, der den Mund abgeputzt bekommt, der dreht fast immer den Kopf weg. Also es ist sehr, sehr empfindlich, sowieso schon. Und bei den Kindern mit dem WBS kommt natürlich schon im Vorlauf, man kann ja bald gar nicht mehr sagen, was war zuerst da, dass das Essen schwierig im Mund zu verarbeiten ist oder schon im Vorlauf, dass schon der Anblick vom Essen zum Würgen führen kann. Das heißt, alles rund um das Thema, ich habe eine Speise im Mund, ist schon problembelastet. Und das kann sehr schnell dazu führen, dass alles, was den Mund betrifft, sehr, sehr empfindlich ist, sehr schnell Abwehrreaktionen auslösen kann, auf alles, was von außen kommt. Wenn die Kinder allerdings selbst was nehmen, können die oft überraschend gut auf Spielzeug herumkauen, auf einen nassen Waschlappen mit Spaß herumkauen. Aber sobald die Speise kommt, ist das Kauen auf einmal gar nicht mehr möglich. Einfach, weil da so viel Stress auch hintersteckt, hinter der Situation.
Die Schilderung der Mutter war ja schon beim Brustgeben, ne? Schon
genau.
Beim Säugen. Also fängt ja dann schon sehr früh an. Also
man muss sich vorstellen, die Diagnose wird ja auch nicht sofort bei der Geburt gestellt. Das ist ja nur sehr selten der Fall. Das heißt, zunächst hat man ein zartes Kind, was auch wenig Muskelkraft hat und dadurch auch Schwierigkeiten hat, den Nacken zu stabilisieren, um gut die Mundmotorik einzusetzen und kraftvoll zu saugen. Und da sind die ersten 3 Monate eben sehr wichtig, weil da der Saugreflex noch da ist. Und wenn das Kind älter ist, muss das Trinken und Atmen und Schlucken gut koordiniert schon erlernt sein. Und nach den 3 Monaten wird alles sehr schwieriger. In diesem Fall weiß ich ja noch gar nicht genug. Ich hätte jetzt die Mutter gefragt, haben Sie denn zuerst die Flasche gegeben oder wurde das Kind erst sondiert? Ab wann haben Sie denn versucht zu stillen? Nämlich ein Kind, was die Flasche gewohnt ist, ist dann vielleicht erstmal irritiert, auf einmal gestillt zu werden. Und umgekehrt kann es genauso sein. Und deshalb ist es für mich immer so wichtig, sehr genau zu recherchieren, in welcher Reihenfolge wurde die Nahrung angeboten, hat eine Sonde länger gelegen, vielleicht sogar über die 3 Monate hinaus, dass das Kind kaum eine Chance hatte, die Vorgänge zu erlernen, motorisch zu festigen und zu automatisieren. Und das kann schon den Grundstein legen für sehr lang andauernde spätere Probleme. Dass es sehr schwierig ist, das Kind von der Sonde zu entwöhnen.
Und ist es so, dass Sie sagen würden, es gibt da am Anfang Sachen, die schon sehr früh falsch laufen können, oder gibt es kein richtig und falsch? Also setzt man die Sonde, würde Sie sagen, so spät wie möglich einsetzen, oder gibt es da eine Orientierung?
Oft ist es ja eigentlich bei vielen von diesen Säuglingen andersherum, dass zunächst einmal die Sonde gelegt wird, wie auch bei Kindern ohne WBS. Die Schwierigkeiten haben bei der Nahrungsaufnahme. Da ist nun mal ein Neugeborenes, was nicht ausreichend trinken kann. Und dann ist es ja keine ungewöhnliche Aktivität der Ärzte, dass dann eine Sonde angeordnet wird. Wir haben den seltenen Fall, dass Kinder schon mal trinken konnten, vielleicht durch irgendwelche Ereignisse gestresst waren und dann das Trinken mehr verweigert haben und dass dann erst die Sonde gelegt wurde. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und für viele Eltern ist eben das Legen der Sonde eine große Belastung. Man muss dann aber bedenken, gut, die Sonde ist so deutlich sichtbar, auch wenn man entlassen ist, ne? Dass in der Familie gefragt wird, meine Güte, man sieht das so doll mit der Sonde, wo ist denn da das Problem? Aber man muss immer bedenken, eine Sonde ist für die Familie auch eine große Entlastung, weil die Belastung im kompletten Tagesverlauf immer für die ausreichende Trinkmenge zu sorgen, lässt das Kind auch spüren, hier ist Stress, wenn es ums Essen geht. Und da können schon die Schwierigkeiten anfangen. Aber parallel zur Sonde die Nahrung anzubieten, das kann wirklich die Eltern entlasten. Die wissen, okay, ich weiß, ich komme auf die ausreichende Menge, kann aber das aktive Trinken des Kindes angenehm gestalten. Dass das Kind lernen kann, aha, das Trinken ist gar nicht so schrecklich. Ne? Aber das ist tatsächlich sehr individuell. Da haben wir sehr viele verschiedene Wege, die die Eltern beschreiben. Auch dieses ausgiebige Schreien wird auch sehr oft berichtet, weil das Kind natürlich unglücklich ist, vielleicht Bauchschmerzen hat, vielleicht hat man eine Nahrungsmittelunverträglichkeit noch gar nicht diagnostiziert, ne, dass noch gar nicht klar ist, warum hat das Kind so viele Bauchschmerzen. Das ist immer in den ersten Jahren das Problem. Wann wird überhaupt die Diagnose gestellt? Wann wird überlegt, okay, da können noch Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien sein, die zu den Bauchschmerzen führen, um erstmal die Ursache zu finden, warum schreit das Kind auch so viel? Warum kann es sich gar nicht beruhigen? Ne? Mhm. Oder ist es auch die Geräuschempfindlichkeit? Also kommen viele Dinge zusammen.
Und wo würden oder ab wann würden Sie sagen, ist so ein Punkt, wo man sagen kann, naja, da gibt es normale Schwierigkeiten bei der Essensaufnahme, oder wo ist ein Punkt erreicht, wo Sie sagen würden, da sollten sich dann Familien dringend professionelle Hilfe suchen?
Es ist ja so, dass ein Kind mit dem Williams-Beuren-Syndrom auch noch bevor die Diagnose gestellt wird schon in irgendeiner Weise Schwierigkeiten hat. Die Eltern bemerken, die Entwicklung ist verzögert, die Nahrungsaufnahme gestaltet nicht so gut. Das heißt, die professionelle Hilfe, von der Sie gerade sprachen, wird ja schon sehr früh von den Eltern aufgesucht. Ob das jetzt Therapeuten sind, Logopäden sind oder auch die ärztliche Betreuung. Und da wird ja dann individuell beraten, was könnte man tun. Wir haben es auch gar nicht so oft, dass Kinder mit dem Williams-Beuren eine Magensonde gelegt bekommen oder wenn dann nur in der Säuglingszeit. Das haben wir tatsächlich nicht so oft. Im Kleinkindalter ist es eher von den Eltern immer die große Sorge, das Kind isst nur relativ wenig in vielen kleinen Portionen und ist sehr, sehr wählerisch bei der Auswahl der Speisen. Das wird von den Eltern auch sehr, sehr oft berichtet, dass die Familien sehr unglücklich sind, weil vielleicht nur 3 Lebensmittel toleriert werden. Oder dass zum Beispiel wochenlang ein bestimmtes Nahrungsmittel unter den Top 5 ist, sage ich mal. Mhm. Und auf einmal nach einem halben Jahr keine Nutella-Brote mehr. Dann nur noch ein Brühwürstchen. Ne? Ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich hatte mal ein kleines Mädchen hier, die liebte halt diese, ich sag's einfach, diese Beefies, ne? Diese Mini-Beefies. Das war für sie das Allergrößte. Und das ist auch verschieden. Wir haben schon mal Kinder, die gerne lieber die ganz weichen Sachen mögen, in Breiform. Das geht auch bis zum jugendlichen Alter. Parallel dazu haben die aber oft auch noch irgendeine Lieblingsspeise, so Cracker oder Sachen, die man gut beißen kann. Das kommt beides vor.
Für die Entwicklungsverläufe, gibt es da so Erfahrungen, dass man sagen könnte, jetzt ein Baby, was am Anfang schon damit anfängt, die Milch nicht zu nehmen, ist etwas, was nach wenigen Wochen oder Monaten in der Regel jetzt mit Unterstützung bekommt, kann man ein Problem leichter lösen? Gibt es so bestimmte Schwierigkeiten, die dann zu einem späteren Zeitpunkt auftreten? Und Sie hatten es ja schon angedeutet, dass sich verändert, aber gibt es da so etwas wie so einen typischen Verlauf?
Ja, also es ist so, man kann jetzt sehr grob zusammengefasst schon sagen, auch was wir hier von den Familien hören, dass die ersten Lebensjahre, sagen wir mal vom ersten bis zum dritten Lebensjahr ungefähr, ich möchte immer betonen, es ist individuell wirklich sehr unterschiedlich, dass viele, viele Eltern sagen, meine Güte, die ersten Jahre, die waren echt schlimm mit dem Essen. Und dann nachher ist das Kind weiterhin wählerisch. Aber mir ist es auch wichtig, wenn ich mit den Eltern spreche, dass wir dann gemeinsam überlegen, auch wir Erwachsene ohne WBS, wir haben auch bestimmte Speisen, die wir einfach nicht mögen. Ne? Mhm. Sie könnten mir da die schönsten Austern hinlegen und dann noch eine tolle Garnele. Ich würde sagen, um Himmels Willen, ich möchte das nicht essen. Ganz schrecklich. Ne? Und jeder von uns hat irgendwelche Speisen, die er nicht mag. Und dass ich dann denke, dann ist das auch halt so. Ne? Dass man lieber schaut, ist es einigermaßen abwechslungsreich? Werden bestimmte Nährstoffe auch im Tagesverlauf aufgenommen, auch vom, ob jetzt vom Kind oder vom Jugendlichen? Aber es muss auch in einer Familie nicht jeder die gleichen Speisen mögen. Das ist ja schon bei Geschwistern so. Die einen mögen Fleisch, die anderen nein, die anderen sind dann vegetarisch. Und dass man so, ja, auch das individuell auch ein bisschen zulässt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir das Wählerische sehr lange noch beobachten, auch bis zum Erwachsenenalter. Dass bestimmte Dinge gar nicht gemocht werden oder nur einige Jahre und dann gar nicht mehr und dass die Speisenauswahl meist relativ klein ist. Was ich auch ganz gerne mache, wenn die Eltern mir berichten, dass das Kind nur so wenige verschiedene Speisen zu sich nimmt, dass ich die Eltern bitte, das aufzuschreiben. Weil wenn man das schriftlich macht, auf einmal stellt man dann doch fest, nee, also da ist doch ein bisschen Obst dabei, tatsächlich, dieses eine Gemüse wird doch gegessen. Salat zwar nicht, aber dann wenigstens eine andere Möglichkeit, Nährstoffe aufzunehmen. Das sind dann vielleicht nur 5 verschiedene Dinge, aber wenn man das mal so richtig für sich notiert hat, stellt man fest, so schlimm ist es jetzt doch nicht. Es ist jetzt nicht nur jeden Tag nur Nudeln und nur der eine Brei. Das haben wir wirklich selten. Es kommt schon mal vor, dass Kinder so schwierig sind, aber ein gewisses Spektrum ist doch meist. Und ich empfehle auch generell, dass Eltern sich Notizen machen zu dem Verhalten des Kindes. Wann klappt es gut mit dem Essen? Womit kann man ein Kind generell beruhigen? Welche Rituale unterstützen das Kind? Weil Kinder mit dem WBS oder auch Erwachsene bestimmte Reihenfolgen sehr gerne mögen. Wenn dann irgendwie eine Änderung ist oder auch eine räumliche Änderung kann das schon irritieren. Und das ist immer ganz gut, wenn man das aufschreibt oder dass man auch notiert, mit welchen Personen innerhalb der Familie oder Bezugspersonen kann das Kind ganz gut Nahrung aufnehmen und mit welchen wiederum nicht. Und wo sind da die Unterschiede? Ne? Liegt es vielleicht am Tempo, wie das Essen gereicht wird oder wie ist die Stimmung in dem Zimmer? Ist da eine Reizüberflutung durch zu viel ablenkende Elemente im Raum? Oder sind es vielleicht die Klappergeräusche vom Besteck, dass das Kind das schrecklich findet und man kommt einfach nicht drauf? Warum? Weil wir blenden das aus. Und dass vielleicht Kunststoffbesteck dann vielleicht schon ein bisschen erleichtern kann. Das fällt mir jetzt gerade im Moment spontan ein, ja, aber manchmal denkt man, warum ist das denn jetzt hier so stressig? Wir empfinden das gar nicht so.
Das Dokumentieren, das Beobachten, würden Sie da empfehlen? Das ist sicherlich nicht zu komplex und ausufern.
Nein, sonst. Man macht ja auch zum Beispiel, wenn man verreist, macht man ja schon eine Liste. Was fehlt mir noch? Ne? Also es kann eine ganz einfache Liste sein, dass man mal aufschreibt, wie oft am Tag ist das Kind eigentlich, weil die Familien sind so froh oder die Eltern sind so froh, dass ein Kind überhaupt etwas zu sich nimmt. Es kann schon mal sein, dass im Laufe des Tages andauernd kleine Portionen gegessen werden, sodass das Kind nie eine Chance auf ein Hungergefühl hat. Wir haben auch Kinder, die essen den ganzen Tag fast gar nichts, trinken aber nachts 500 Milliliter und dann hat das Kind zum Frühstück keinen Hunger. Das sind aber oft Dinge, die sich irgendwann so verselbstständigt haben, dass den Eltern das gar nicht mehr so auffällt. Und dann empfehle ich auch, bitte mal dazu schreiben, wann essen die Eltern eigentlich? Und wenn man das mal daneben Licht. Das kann dann manchmal sein, dass die Eltern den ganzen Tag nicht essen können, nur abends, weil die so gestresst sind, den ganzen Tag immer wieder dem Kind was anzubieten. Dass man auch ein bisschen eine Chance hat zu reflektieren, wie sind eigentlich unsere Tagesabläufe? Wie kann man vielleicht die Abstände verändern zwischen den Mahlzeiten, um ein Hungergefühl möglich zu machen? Wann kommt man als Elternteil eigentlich dazu, sich zu versorgen? Wie kann man die Zeiten kombinieren, dass auch wirklich einmal am Tag eine Familiensituation ist, wo alle mit am Tisch sitzen und dass auch vom Kind die ganze Familie positiv mit einer Mahlzeit verbunden werden kann?
Wie wirst du sein, dann die Auswertung des...
Die Auswertung kann schon sein, dass die Eltern einfach nur mal eine Woche oder vielleicht auch nur einen Tag aufgeschrieben haben und sehen, Moment mal, ich esse nur abends, weil ich zu nichts anderem komme und das Kind isst jede Stunde. Ich versuche mal, das ein bisschen zu verschieben. Man muss ja auch nicht unbedingt die Menge dann erhöhen, in der Hoffnung, dass das Kind, wenn statt einer Stunde 2 Stunden dazwischen liegen, vielleicht ein kleines bisschen mehr in der nächsten Mahlzeit zu sich nimmt. Ist natürlich sehr idealisiert ausgedrückt, weil unsere WBS-Kinder können da auch sehr stur sein und sehr beharrlich. Ne? Aber ich finde schon, ein Blick auf so ein Blatt zeigt schon, so ist unser Tagesablauf, was man sonst nie so bedenkt.
Ne? Weil nicht so bewusst wird.
Das muss jetzt nicht unbedingt von einem Therapeuten oder von einem Arzt sozusagen ausgewertet werden. Es ist eigentlich eine Hilfe, mal zu sehen, wie sind eigentlich unsere Strukturen im Alltag.
Darüber hinaus, wie ist denn das mit technischen Hilfsmitteln? Also gibt es da besondere Löffel oder gibt es etwas, was Sie da empfehlen können oder hier üben?
Ja, da ist ein wichtiger Punkt, und zwar ist für ein Kleinkind ein unglaublich wichtiger Schritt, selbst bestimmen zu können. Ich nehme jetzt den Löffel und habe die Selbstständigkeit zu bestimmen, dass ich das selbst zum Mund führe. Weil das ist nämlich genau die Situation, die für das Kind weniger Stress auslöst, als gefüttert zu werden und die Menge auf dem Löffel gar nicht bestimmen zu können. Da ist natürlich manchmal die Schwierigkeit der Feinmotorik. Die muss natürlich relativ gut ausgebildet sein, um schon selbstständig nach dem Löffel greifen zu können und auch um zielsicher zum Mund zu kommen.
Und wenn die jetzt noch nicht da ist, dann würden Sie empfehlen, suchen Sie eine Ergotherapeutin, einen Physiotherapeuten auf?
Ich denke, bis dahin haben die Eltern schon längst Therapeuten aufgesucht. Und das ist jetzt ja auch nur ein Aspekt, dass die Feinmotorik vielleicht das Greifen zum Löffel beeinträchtigt. Der Vorlauf ist eigentlich, das hat nämlich auch ein bisschen mit dem zu tun, was Sie gerade vorgelesen hatten oder was generell wichtig ist, ganz eng miteinander verknüpft ist nämlich die motorische Entwicklung und die Entwicklung der Nahrungsaufnahme. Man denkt ja immer an das Lebensalter. Ne? Man denkt, das Kind ist jetzt ein halbes Jahr alt, jetzt können wir mal langsam zum Brei übergehen. Das Problem für die WBS-Kinder ist aber, die können mit einem halben Jahr oft noch gar nicht frei sitzen. Das dauert manchmal bis zu einem Jahr, bis die frei sitzen können. Und erst der freie Sitz befähigt dazu, tatsächlich Nahrung besser verarbeiten zu können. Und Kinder, die noch nicht gekrabbelt haben, haben Schwierigkeiten, die Diagonalen zu spüren im Körper. Und praktisch dieses Krabbeln, da muss man ja immer so rechts und links und rechts und links. Und wenn sich das automatisiert hat, dann begreift auch feinmotorisch erst die Zunge, wo die hin muss. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man kann mit dem Unterkiefer nur hoch und runter und mit der Zunge auch nur gegen den Gaumen drücken, das schränkt die Art der Speisen und die Konsistenz, die man aufnehmen kann, total ein. Schon alleine eine Banane zu essen, wenn man nur mit der Zunge gegen den Gaumen drücken kann und nur den Kiefer auf und ab bewegen kann, da merkt man dann, wie schwer es den Kindern fällt, wenn man die mit einem festen Brei füttert oder sogar mit gemischten Konsistenzen, weil die sind noch nicht dazu in der Lage, mit der Zungenspitze zu identifizieren, da ist jetzt was in meiner Wangentasche gelandet, das muss ich jetzt irgendwie in die Mitte bringen, um das runterschlucken zu können. Und das ist eben so wichtig, dass man die Geschicklichkeit der Zunge, vom Kiefer und aber im Vorlauf von der Grobmotorik beachtet.
Und was könnte man denn machen, wenn es jetzt noch nicht so entwickelt ist?
Man muss tatsächlich sagen, dass der Stand der Grobmotorik bestimmt, welche Konsistenzen man dem Kind geben kann. Also solange ein Kind noch gar nicht frei sitzen kann, muss man auch bei einer weichen Konsistenz bleiben. Weil es ist tatsächlich kaum zu beobachten, dass ein Kind, das noch nicht frei sitzen kann, eine super geschickte Mundmotorik hat. Eigentlich ist diese Kombination gar nicht möglich in der Entwicklung der Motorik. Deshalb, man guckt eigentlich, ja, was kann das Kind grobmotorisch? Kann das richtig gut sitzen und sich noch umdrehen im Sitz zum Spielzeug, ohne umzukippen? Und mit beiden Händen agieren mit dem Spielzeug und vielleicht auch was zum Mund bringen? Dann kann man sagen, jetzt versuchen wir mal, dass der Brei ein bisschen fester wird. Ob das schon geht, ob dieses Mampfen schon funktioniert. Und ich denke, das ist der beste Anhaltspunkt. Da muss man eben einfach weiter füttern. Wir haben aber auch die andere Variation, Kinder, die sehr lange brauchen, bis sie auch laufen können. Die essen gerne mit den Fingern. Die nehmen sich einfach gerne die Stückchen vom Teller und kauen da gerne drauf herum, weil das auch so schön selbstbestimmt ist. Ist immer was anderes, ob man das Kartoffelstückchen auf einer Gabel bekommt, die auch noch unbequeme Zinken hat, oder ob man die Kartoffel direkt selbst in den Mund schieben kann. Auch dieses Bedürfnis nach Selbstständigkeit entwickeln die Kinder mit dem WBS ja ebenso. Dieses Selbstbestimmen können, sich behaupten können, das möchte ich essen, das möchte ich nicht essen, das möchte ich selbst zum Mund führen und nein, diese Speise mag ich gar nicht.
Ich hatte in der Vorbereitung von unser Gespräch, hatten Sie mir die Unterlagen gegeben, die Sie in Willingen vorgestellt haben, als Sie den Workshop gemacht haben, dort mit den Eltern. Und da sind zwei Sachen bei mir noch hängen geblieben. Das eine spielerisch vorgehen und das andere Thema Picknick. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen?
Mit dem Spielerischen ist ganz grob gemeint, dass man dem Kind immer wieder, manchmal auch so ein bisschen subtiler, so ein bisschen indirekter zeigen möchte, dass Lebensmittel was Nettes sind, was Schönes sind, ne? Wo man auch mal ruhig mit ausprobieren kann und wenn das Kind gerne mal in den Teller greift, in den Kartoffelbrei und vielleicht noch die Finger ableckt, das ist eigentlich das, was man sich als Therapeut wünscht, während die Eltern denken, wir müssen das die halbe Küche abdecken mit irgendwelchen Tüchern. Ich weiß aber auch genau von unseren Eltern, die sich auch total freuen, wenn die sehen, meine Güte, der hat voll in den Brei gepackt und das war echt lecker am Finger. Ne? Nicht mehr dieses Abwehren, sondern oder auch vom Teller der Eltern, mal gucken, was haben die denn auf dem Teller? Das ist auch so für mich dieses Spielerische, man möchte eigentlich, dass das Kind was Neues ausprobiert, aber wenn das das auf dem Teller landet, ist das für das Kind sofort doof. Wenn es aber auf dem Teller vom jüngeren Bruder ist, dann ist das vielleicht schon interessanter. Oder bei der Oma, weil bei der Oma ist sowieso alles anders. Das ist dann der Frust der Eltern, wenn die hören, das Kind hat im Kindergarten das und das gegessen, was es zu Hause nie essen würde. Aber das ist dann das andere soziale Umfeld, dann ist das Kind vielleicht auch abgelenkt oder so ein bisschen Konkurrenz durch die anderen Kinder im Kindergarten. Das hat für mich auch diesen spielerischen Charakter, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, einfach mal aktiv zu bestimmen, oh, ich weiß nicht, was das ist, ich muss auch gar nicht, die Eltern gucken auch gar nicht, ich mache das jetzt ganz heimlich und dann probiere ich vielleicht doch mal. Und das funktioniert tatsächlich, das berichten die Eltern. Und das ist eigentlich auch der Hintergrund von diesem Picknick, dass man sich mit dem Kind unbefangen auf den Boden setzt, das Kind gar nicht besonders beachtet, sondern mal selber spachtelt und sich überhaupt nicht dafür interessiert, was das Kind macht. Und das sind die meisten gar nicht gewohnt. Die kennen ja fast von Geburt an, dass der Fokus voll darauf ist, was ist das Kind?
Ich habe zwei Jungs und die haben jetzt nicht Williams-Bowen-Syndrom, ja. Aber der Jüngste, der hat phasenweise im Kindergarten nichts mehr gegessen. Und das ist uns dann natürlich auch aufgefallen und rückgespiegelt worden. Und irgendwann nimmt es dann so große Ausmaße im Alltag an, dass man wahrscheinlich sich damit so stresst, dass es ja bei den Kindern ja auch ankommt.
Ja, und es kann ja auch jetzt in dem Fall auch so sein, dass ihr Sohn das irgendwann so leid war, dass alle im Kindergarten nur geguckt haben, hat er denn jetzt gegessen? Weil die den Stress hatten, wir möchten den Eltern so gerne berichten, heute hat er doch mal bei uns gegessen. Und da merken sie schon, wie kompliziert das ist. Es ist ja auch einfach bei uns Menschen generell so, wenn man Besuch einlädt, es gibt immer irgendetwas. Immer. Es wird immer irgendetwas aufgetischt, weil man sich als Gastgeber so freut, wenn der Besuch etwas isst und schmeckt ihm. Und das ist ja auch dieser Urinstinkt der Eltern. Wir möchten unser Kind ernähren können. Und alleine das Gefühl zu haben, ich bin da jetzt in Anführungsstrichen gescheitert, ich kann mein eigenes Kind nicht ernähren, weil es einfach den Brei nicht will, das ist ganz schrecklich. Man möchte so gerne was Gutes tun und das ist ja bei kleinen Kindern erstmal dieses Umsorgen und Peppeln und Füttern und genau das wird einem so genommen auf beiden Seiten. Und das ist für die Eltern wirklich eine sehr große Belastung.
Wie ist es mit der Hilfe? Also wie sollte die gestaltet werden? Ja. Was ist zu viel, was ist zu wenig?
Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben ja einige der Kinder mit dem WBS, bei denen die beiden Knochen am Unterarm so ein bisschen unglücklich miteinander verwachsen sind, dass die Unterarme nicht so gut drehen können. Das macht dann schon Probleme, was zum Mund zu führen. Bis dann im gewissen älteren Kleinkind oder Grundschulalter die Möglichkeit besteht, das zu kompensieren und dann doch natürlich mit Messer und Gabel zu essen. Aber bei den Kleinen ist das eher schwierig. Oder eben generell bei kleinen Kindern, die schaffen ja dieses Halten vom Löffel, wo es sowieso schwieriger ist, dass die Nahrung gut drauf bleibt, dann noch diese Beugung im Arm so hinzukriegen, den Mund gut zu treffen. Da ist es so, man kann natürlich so Löffel ausprobieren, die man auch ohne die zu erwärmen leicht verbiegen kann. Also man muss immer schauen, also tatsächlich so online gibt es da immer wieder unterschiedliche Löffel. Wir haben ja auch welche, die mir ganz gut gefallen, die sind sehr leicht zu verbiegen, dass man immer auch mal eben so anpassen kann, wie das gerade für die Speise richtig ist. Und das Kind wird natürlich nur, weil man den Löffel in die Hand drückt, das nicht sofort schaffen. Und da ist es ganz schön, wenn man nicht direkt mit dem Kind die ganze Hand nimmt, sondern vielleicht erstmal am Handgelenk probiert. Weil die ganze Hand mit dem Löffel ist für das Kind eigentlich schon auch ein großer Druck. Da wird meine Hand festgehalten, der Löffel wird festgehalten. In dem Moment, wo der Erwachsene die Hand festhält, spürt das Kind den Löffel in der Hand kaum noch. Da ist die große Fläche der Hand der Erwachsenen so überwiegend, dass es gar nicht als selbstständig empfunden wird. Und dann kann man halt probieren, dass man vielleicht etwas ferner entfernt, am Handgelenk leicht versucht zu führen. Oder noch später, dass man vielleicht nur noch mit zwei Fingern am Löffel so leicht die Richtung vorgibt. Das ist natürlich jetzt sehr idealisiert dargestellt. Die Erfahrung von vielen Familien ist die, dass die Kinder eben sehr lange, sehr gerne mit den Fingern essen. Wenn ich jetzt denke, mir geht es jetzt um die Manieren, ich möchte, dass das ordentlich mit dem Besteck ist, das Kind. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir sind ja einfach so froh, dass das Kind sein Nahrungsspektrum erweitert. Und ich glaube, die meisten Familien sind da auch relativ entspannt und sagen, in Gottes Namen, die Tischdecke sieht jetzt nicht mehr so doll aus. Aber mit dem Werkzeug klappt es noch nicht so gut. Da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr unterstützen. Und eine Suppe alleine löffeln ist da auch ein bisschen zu anspruchsvoll, sehr lange noch. Wir hatten vorher auch kurz darüber gesprochen, welche Hilfsmittel. Sehr, sehr wichtig ist eigentlich die Sitzhaltung. Das wird manchmal so ein bisschen vergessen, dass das Abstützen der Füße so wichtig ist. Also auch selbst wir Erwachsene, wenn wir essen, wir haben immer die Füße entweder fest auf dem Boden stehen oder haken einen Fuß um das Stuhlbein. Und viele von den etwas einfachen Kindersitzen, die man so in bekannten Möbelhäusern bekommt, die sind ganz nett, aber man kann die Füße nicht abstützen. Also man kann dem Kind nicht die Möglichkeit geben, sich dagegen zu stemmen. Das hat den Nachteil, dass es für das Kind viel schwieriger ist, die Rückenmuskulatur zu stabilisieren. stabilisieren. Und da fangen die Schwierigkeiten schon an. Ne? Also so, auch wenn das jetzt ein einfaches Stühlchen ist, kann man ja sagen, okay, wir improvisieren. Wir stellen irgendwie einen Hocker drunter, legen dann noch zwei Handtücher drauf, aber dass das Kind wirklich die Füße gut abstützen kann. Weil das dem ganzen Körper so eine Art Input gibt, ich muss mich mehr aufrichten. Das hat den Sinn, erst wenn der Kopf stabil ist, kann das Kind auch den Unterkiefer viel besser kontrollieren. Weil die Kinder mit dem Williams-Beuren haben ja oft die Unterlippe eher so sehr locker, die können den Mund nicht gut schließen, dann fällt das Kauen auch schwerer, wenn der Mund geöffnet ist. Und das Ganze verstärkt sich natürlich, wenn ein Kind in seinem Sitz so zusammensackt. Und alleine der Stütz durch die Füße kann den ganzen Körper aufrichten, die Kopfhaltung stabilisieren. Und es ist dann auch nicht so viel das Abstützen durch die Arme erforderlich. Weil oft ist es so, wenn ein Kind so in dem Stuhl runterrutscht, dann muss es sich halt mit den Armen irgendwie halten. Aber dann ist eigentlich kein Arm mehr über, um dann noch damit zu essen. Ne?
Sie hatten vorhin angedeutet noch, dass das Thema ja sein kann, Essensunverträglichkeiten.
Ja, genau.
Können Sie vielleicht dazu noch was sagen? Wann würden Sie sagen, dass das etwas ist, was problematisch ist und wird? Und was können dann Eltern tun? Und was tun sozusagen Professionelle?
Ja, man beobachtet das Kind. Und hier wird ja auch beschrieben, dass der Junge diesem Beispiel so sehr geschrien hat. Ich denke, dass Eltern sehr schnell ein feines Empfinden dafür haben, ob ein Kind jetzt wirklich Bauchschmerzen hat. Und da ist es einfach wichtig, woran das liegt. Wenn man zum Beispiel feststellt, dass das Kind sich nach den Mahlzeiten immer wieder total überstreckt und schreit und offensichtlich wirklich Bauchschmerzen hat, dann könnte so etwas dahinter stecken und dann würde man auch beim Kinderarzt Untersuchungen machen, ob es da eine Unverträglichkeit geben kann und dann eben bestimmte Nahrungsmittel zu meiden. Ich denke, das ist dann eben auch ein Thema, was für die Ärzte, für die Kinderärzte ist und die dann auch die Eltern beraten können, welche Speisen ungünstig sind und worauf Eltern dann achten können.
Unsere erste Podcast-Staffel, die richtet sich vor allem an Eltern, die noch ein kleines Kind haben, beziehungsweise ja, die Diagnose bekommen haben, erst frisch und von daher auch viele Informationen brauchen. Aber natürlich richtet sie sich auch an alle Familien, an älteren Kindern. Sie hatten es auch schon angedeutet, dass ja manchmal aus diesem Thema erst wird zu wenig gegessen, kippt dann um in, es wird teilweise zu viel gegessen und also in dem Sinne zu viel, dass Übergewicht eine große Rolle spielen kann und natürlich damit verbunden ja viele Folgeschwierigkeiten, Diabetes und so weiter. Das ist übrigens auch bei den Elterninterviews deutlich geworden, dass es oft ein Konflikt war, ein Konflikt zwischen dem einerseits sich zu freuen, dass ihr inzwischen Erwachsene, jugendliche Kinder, erwachsene Kinder eigenständig einkaufen dürfen und sich dann viel Zucker, Schrabbel und so weiter zurecht kaufen. Ja, und auf der anderen Seite ist es aber gesundheitlich nicht förderlich. Vielleicht können Sie nochmal aus Ihrer Erfahrung auch hier berichten, wie ist es dann mit jugendlichen Erwachsenen? Also zum einen mit dem Übergewicht und was könnten Sie dann Eltern raten, wie sie mit diesem Konflikt ja auch umgehen können?
Wir haben hier, das hatte ich anfangs ganz kurz angedeutet, halt diese sehr große Gruppe, ich sag mal ab Grundschulalter bis zu den jungen Erwachsenen, die weiterhin wählerisch essen und bestimmte Speisen meiden, auch eher von der Körperstatur weiterhin eher schmal sind und zart sind. Das ist eher eine relativ große Gruppe an Patienten und die beiden kleineren, aber natürlich sehr sorgenbereitenden Gruppen, das sind die ganz Kleinen, die so gut wie gar nicht essen mögen und dann wiederum die Erwachsenen, die halt auch so vom Temperament her so ein bisschen behäbiger werden, so ein bisschen antriebsärmer, früher gern spazieren gegangen sind oder dann nach der Schulzeit gar keinen Sport mehr machen möchten. Oft fehlt ja auch das Sportangebot für die Erwachsenen. Sobald die Schulzeit beendet haben, sind da auch nur wenige Möglichkeiten, sich zu aktivieren. Das sind zwar jetzt so die beiden Extreme, wo die Gruppe auch nicht so sehr groß ist. Und was jetzt den Punkt angeht, was kann man da tun, wenn der Jugendliche oder auch der ältere Erwachsene sich so seine Lieblingsspeisen immer nur kaufen möchte? Ja, so eine kleine Randbemerkung, das fällt vielen anderen Menschen auch schwer. Ich habe hier vor mir den Spekulatius und ich habe ihn sofort eingenommen, ohne zu fragen. Und das ist natürlich in der ganzen Gesellschaft ein Thema, ne? Dass in Anführungszeichen die Deutschen auch zu viel Übergewicht haben und mit allen Folgeerkrankungen. Und dadurch weiß man eigentlich schon, wie schwer das auch ist, ne? Sich zu beherrschen, bei den Einkäufen zu sagen, nein, heute kaufe ich mal keine Süßigkeiten. Und dann ist es verständlich, dass ein Mensch, der dieses Gesundheitsbewusstsein doch nicht so verinnerlicht hat wie ein Mensch ohne WBS, dass es dem noch schwerer fällt. Das ist eigentlich für mich schon verständlich. Und da kommt es auch immer drauf an. Wir haben Familien, die sagen, wir achten zu Hause so konsequent darauf, dass unsere Tochter nicht zu viel ist, das Gesunde ist, aber wir haben in der Schule keinen Überblick. Ob die jetzt einfach von ihrer Mitschülerin was zugesteckt bekommt oder ob die sich im Schulkiosk was kauft, wir können das da nicht so steuern wie zu Hause. Und das ist natürlich dann auch eine Belastung. Ne? Es ist schon anstrengend genug, das zu Hause zu schaffen. Und da sind natürlich wieder Gespräche dann erforderlich mit den Lehrern. Aber ich denke, viele von den Jugendlichen finden dann ihre Wege. Ne? Dass die irgendwie jemanden fragen oder ganz geschickt die Oma fragen, ich hatte heute noch nichts, ne? Ich hätte kein Stück Schokolade. Ne? Ja, und der zweite Punkt hatte ich schon gerade gesagt, es ist so schwierig, sportliche Aktivitäten zu finden. Ne? Also wir haben sehr wenige, die vielleicht mit einem Elternteil tatsächlich ins Sportstudio gehen und sich da begleiten lassen. Andere, die das große Glück haben, dass durch die Jugendfeuerwehr jahrelang gute Kontakte aufgebaut wurden oder durch kirchliche Organisationen, dass die weiter, obwohl die vielleicht aus dem Alter raus sind, weiter dabei bleiben dürfen. Das haben wir aber leider wirklich sehr selten. Ne? Also oft erzählen uns die Eltern, meine Tochter ist 5 Jahre alt und in der Gymnastikgruppe klappt es nicht mehr. Und wir finden keine für Kinder, die besondere Betreuung brauchen. Ne? Und da sind dann wirklich sehr oft die Eltern die Einzigen, die Sohn oder Tochter dann aktivieren. Ne? Und das ist natürlich eine sehr große Aufgabe für die Eltern, ne? Sich auch immer noch zu motivieren, jetzt machen wir den Fahrradausflug auch noch mit jemandem, der nicht gerne mit möchte. Ne? Der sagt, nö, ich will auf dem Sofa bleiben. Ne? Ich will jetzt Fernsehen gucken und was essen. Ne? Wo wir dann auch bei dem Thema neue Medien sind. Das ist natürlich sehr oft kombiniert. Ne? Dann ist das Tablet wichtig und das Leckerchen und so. Ja, ich denke, das ist ein großes Thema auch für viele andere Menschen. Ne? Der Erwachsene, der jetzt in der Werkstatt arbeitet, den kann man ja auch nicht mehr so, ich sag's ungern, aber kontrollieren. Ne? Da vertraut man auch darauf, dass die Betreuer aufpassen, dass das Mittagessen auch wirklich super gesund ist in der Werkstatt, was man ja auch nicht so genau weiß. Ne? Oder dass sich der Sohn vielleicht immer Nachschlag geben lässt, das kriegt man ja nicht mit. Also es ist schon schwierig. Ne?
Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, 1 Million Euro hätten oder vielleicht noch mehr, wo würden Sie denken, dass die am sinnvollsten investiert wäre, um ein Thema zu erforschen oder weiterzuentwickeln in dem Kontext von Füttern, Essen, Ernährungszuführung und so weiter? Würde Ihnen da was einfallen, wo Sie sagen, das ist aus Ihrer Sicht doch noch eine große Forschungslücke?
Ja, das ist jetzt schwierig, weil jetzt ja jetzt so eine besondere Summe auch genannt wurde.
Naja, sagen wir,
da habe ich jetzt zwei Ideen
eigentlich. Okay.
Die eine Idee wäre, das wäre natürlich jetzt auch eine Sache, wo ich mich eventuell dann auch tatsächlich kümmern müsste mit meinen Berufskolleginnen, dass man sich vielleicht überregional tatsächlich mehr absprechen würde, dass man sich ja als Therapeut mehr austauschen würde, jetzt speziell auf das Williams-Beuren-Syndrom bezogen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Das müsste dann schon tatsächlich erstmal deutschlandweit sein und gucken, wer hat überhaupt in seiner alltäglichen Praxis Kinder mit dem Williams-Beuren-Syndrom, die dann auch noch klein sind und die man auch noch jahrelang begleitet. Als ich meine Weiterbildung gemacht habe, das war in Köln, da waren wir tatsächlich aus ganz Deutschland in meinem Seminar. Und ich war die Einzige, die ein Kind vorstellen konnte mit dem Williams-Beuren-Syndrom. Und alle anderen kannten das nicht. Und ich glaube, das ist oft der Punkt, dass es gar nicht so bekannt ist und dass man sich ja da auch vielleicht innerhalb von bestimmten Berufsgruppen mehr austauschen könnte. Ne? Wir sind ja hier in der Klinik oder ich jetzt auch als Therapeutin immer sehr glücklich, wenn wir von den Eltern so viel erfahren. Das ist ja hier unser großer Erfahrungsschatz, dass wir von den Eltern so viel notieren können, dass wir da schon ganz gut dann auch das zurückgeben können an andere Familien, die ähnliche Fragen haben. Aber das wäre schon eine schöne Sache. Ne? Der andere Punkt ist, weil Sie gesagt haben, ja, wir hätten da so eine Geldsumme, hypothetisch. Ist jetzt
Sie können sich die Summe aussuchen.
Ja, es ist jetzt auch nicht nur auf das Williams-Beuren bezogen, aber es ist genau das, was ich vorhin erzählt hatte. Es ist so schwierig, Freizeitaktivitäten oder sportliche Aktivitäten zu finden für Jugendliche oder junge Erwachsene mit Behinderungen. Ne? Das ist eigentlich so sehr schade, dass da wirklich ohne Ende Übungsleiter fehlen. Viele von den Williams-Beuren-Kindern würden wirklich gerne weiter tanzen, weiter in der Tanzgruppe bleiben oder im Schwimmverein oder in einer anderen Sportgruppe. Aber ab einem gewissen Alter gehen die Verhaltensweisen eben doch so weit auseinander, dass 13-, 14-Jährige vielleicht dann auch in ihrer Gruppe nicht mehr so das Verständnis haben, dass da jemand mehr Wiederholung vielleicht braucht, um eine Bewegungsfolge zu verstehen oder den Wettkampf nicht so wichtig findet. Und ich glaube, das ist ein generelles Problem, dass es zu wenig Angebot gibt, dass zu sehr immer die Eltern gefordert sind, ein bisschen Programm am Wochenende zu machen und sich zu aktivieren. Das wäre schön.
Okay. Gibt es noch etwas, was Sie Eltern mitgeben würden? Also können Sie auch bei Fragen Sie kontaktieren, per Mail? Oder?
Das ist ja hier in der Klinik möglich. Ne? Mhm. Hier in dem Kompetenzzentrum steht immer die Möglichkeit, dass man Kontakt aufnehmen kann. Wir haben auch immer wieder den Fall, dass wir von den Eltern per E-Mail Anfragen haben. Und das ist natürlich dann so eine zusätzliche Arbeit bei Menschen, die man gar nicht gesehen hat. Das ist natürlich schwieriger. Aber wir haben immer wieder mal Kontaktaufnahme, wenn die Eltern wirklich richtig, richtig große Sorgen haben, noch keinen Termin in einer Klinik haben, das Kind noch sehr klein ist, sehr große Probleme hat. Und dann können wir da auch schon mal beraten, ne? Auf jeden Fall.
Und Sie waren ja auch in Willing und werden vermutlich auch zum nächsten Treffen.
Ja, natürlich. Das ist schon vorgebucht, genau. Ja.
Ja, wunderbar. Dann freue ich mich, dass ich Sie dann da spätestens wiedersehen kann und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das tolle und informative Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich habe auch sehr gerne Ihre Fragen beantwortet, obwohl die allererste Frage war die schwierigste. Machen Sie ein typisches Geräusch.
Das habe ich schon gedacht.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Tschüss.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.